Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser biblischer Begleiter heute früh sind einige Verse aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort heißt es: Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt hatten. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Nun, liebe Schwestern und Brüder, wenn man das so hört, denkt man, ist doch alles klar. Opferstock, Reiche kommen, geben Geld. Arme Witwe kommt, gibt auch Geld, bedeutend weniger. Das Ganze wird von Jesus dann entsprechend ausgewertet und bewertet. Schluss. Was soll man da jetzt drüber predigen? Aber es lohnt sich, da mal genauer reinzugucken. Also zum Beispiel, welches Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie sagen, Jesus setzte sich gegenüber dem Gotteskasten hin? Also ich denke dann zunächst mal an unsere schönen Kästen, wo Danke draufsteht. Die Opferstöcke oder Einwerfkästen, je nachdem, wie man sie nennen will, die in allen Kirchen zu finden sind. Und dann stellen wir uns mal vor, da wird jetzt jemand genau gegenüber sitzen und ganz genau hinschauen. Hat es da geraschelt oder hat es da geklimpert bei dem, was der oder die da eingeworfen hat? Aber dann sind wir, wenn wir dieses Bild nehmen, schon mal auf dem ersten Holzweg. Im griechischen Urtext steht für das, was Luther mit Gotteskasten übersetzt, das Wort Gasophylakion. Und wenn man das richtig übersetzt, im Altgriechischen, dann heißt es nicht Opferkasten, Opferstock, sondern das heißt Schatzkammer oder Schatzhaus. Und tatsächlich war es auch so, dass da im Tempel zu Jerusalem, im Vorhof der Frauen, ein extra Gebäude war, das war die Schatzkammer, das Schatzhaus für den Tempelschatz. Und da sind dann die Leute immer rein und haben da etwas hineingeworfen. Fast ein bisschen ungesehen. Manchmal liefert Sprachentwicklung aber auch eine kleine Ironie mit. Das Wort Gasophylakion gibt es im Neugriechischen auch. Da heißt es allerdings nicht mehr Schatzkammer, sondern Gaswächter. Vielleicht ist Gas der Schatz der Zukunft, könnte man jetzt meinen. Und da hat eine 2000-jährige Sprachentwicklung auch eine Werteverschiebung bzw. Wertinhaltsverschiebung gebracht. So, also jetzt haben wir ein anderes Bild. Jesus setzt sich gegenüber von dieser Schatzkammer hin. Und dann macht er etwas, was ich ehrlich gesagt auch ganz gern mache. Also fast. Sich in ein Café, in ein Straßencafé zu setzen, Sonnenbrille aufzuhaben, damit keiner guckt, wo man hinguckt. Und dann bei den Vorübergehenden Haltungsnoten zu verteilen. Entweder leis für mich oder auch manchmal etwas weniger leis mit meiner Frau. Wer macht das nicht gern? Das ist so die harmlose Art, sich's Maul zu zerreißen. Und genau in diese Beobachterposition hat sich Jesus gesetzt. Ohne Sonnenbrille, aber auch bereit, Haltungsnoten zu verteilen, wie wir nachher noch genauer erfahren werden. Und dann kommen wir zum nächsten kleinen Stolperstein. Der Luther hat übersetzt, wo das Volk Geld einlegte. Im Griechischen steht dort das Wort Ochlos. Man kann es mit Volk übersetzen, aber genauer übersetzt heißt es die Menge, die Masse, die Ansammlung. Und von wegen hineinlegen, dort steht das griechische Wort ballo, von ballein, und das heißt werfen. Also, ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob mir jemand etwas hinlegt und gibt oder ob mir jemand etwas zuwirft. Also außerhalb sportlicher Betätigung ist das Zuwerfen eine eindeutige Gefälleaussage. Ich werf dir was hin, ich werf dir einen Brocken hin, ich werf dir mal ein Zehnerle hin. Also ist in diesem ursprünglichen Text auch so eine gewisse Überheblichkeit bei denen vorhanden, die etwas in den Tempelschatz geben wollen. Sie schmeißen es rein. Das ist was anderes als hinlegen. Und Jesus beobachtet eben, dass die Wohlgekleideten, Wohlgenährten, Wohlsituierten, so kurz zusammengefasst die Plusioi, die Reichen, da etwas von ihrem Reichtum hineinwerfen. Ich habe deswegen jetzt gerade das griechische Wort Plusioi genommen, weil es gibt einen Begriff aus der Politik, der nennt sich Plutokratie. Und das ist die Herrschaft der Reichen. Wir leben natürlich in einer Demokratie, aber wenn wir de facto mal hingucken, wie ist es denn? Geld regiert die Welt, sagte schon Dagobert Duck. Wer hat das Sagen? Wer hat den meisten Einfluss? Ach ja, da war doch was mit den Vorstandsvorsitzenden von Luxusautoherstellern und gewissen Politikern. So groß also scheint der Unterschied zwischen damals im Israel unter der Knute des Römischen Reichs und unserer Gegenwart nun auch nicht so zu sein. Und klar, wer viel hat, kann auch großzügig sein. Das ist der erste Teil dieser Beobachtungsmission, wo Jesus da sitzt und zuschaut und vielleicht auch genau guckt, raschelt's da? Ach nee, damals hat's ja noch nicht geraschelt. Oder klingelt's? Klingelt's leise oder klingelt's lauter? Naja, könnte man sagen, bis dahin ist die Geschichte eigentlich was völlig Normales. Neugierde ist eine menschliche Triebkraft. Jetzt geht's aber weiter. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Heller. Also, was eine Witwe ist, wissen wir. Warum ist die arm? Allein durch diese 2 Worte, arme Witwe, erklärt sich's von selbst. Allein durch diese 2 Worte wissen wir mehr über das Leben dieser Frau, als auf den ersten Blick drinsteckt. Man muss sich ja da zurückversetzen, es ist eine Zeit, in der es keinerlei Sozialsysteme gab. Nichts Hartz IV, nichts Stütze, nichts Arbeitslosengeld und vor allen Dingen nichts Rente. Wer also im Alter abgesichert leben wollte, musste in die Zukunft investieren und zur damaligen Zeit hieß die Zukunft Kinder kriegen. Also wissen wir, entweder hat diese alte Frau keine Kinder bekommen können, oder aber sie hatte Kinder und was vielfach in dieser Zeit damals passiert ist, sie hat sie nicht groß gekriegt, weil die Kindersterblichkeit hoch war, oder sie wurden erwachsen und starben aber dann doch. Die Altersversorgung im alten Israel waren erwachsene Kinder, die gearbeitet haben. Wer die nicht hatte, der war arm und musste bis ins hohe Alter auf irgendeine Weise wenigstens ein klein wenig Geld verdienen. So viel wissen wir von dieser Frau. Und das ist schon eine ganze Menge. Und sie legt eben zwei kleine Münzen ein. Und da hat Luther eine Schwierigkeit versucht zu umschiffen. Das Münzsystem im Römischen Reich, damals zur Zeit Jesu, das kennen wir nicht. Und er hat versucht, Parallelbegriffe zu finden. Das Schärflein ist ja sprichwörtlich geworden. Aber wissen wir, was ein Schärflein ist auf Deutsch, wo es herkommt? Ein Schärflein ist eine sogenannte Scheidemünze. Da ist der Materialwert geringer als der Nennwert und es ist die kleinste Münze, die es in einem Münz- oder Währungssystem gibt. Also bei uns ist das jetzt der Pfennig. Nein, der Cent, seit 20 Jahren. Hat jemand von euch mal versucht, einem anderen einen Cent zu schenken? Da hast du einen Cent, kauf dir was Schönes. Also zu meiner Kindheit hat es nicht gereicht, mit einem Cent, einem Pfennig was zu kaufen damals. Das billigste war ein Zehnerles Eis und für 2 Pfennig pro Stück gab es Brausebonbons am Kiosk. Also es ist wirklich nicht viel und so ein Schärflein halt wirklich das Geringste. Und dann sagt er, 2 Schärflein geben einen Heller. Haut mit unserem Verständnis auch nicht so hin, ne? Bei uns gibt es einen Pfennig und dann das Zehnerle. Ach nein, es gibt auch das 2-Cent-Stück. Früher 2 Pfennig, also ich wechsle da immer ein bisschen hin und her. Das ist übrigens ganz spannend, weil dieses 2-Cent-Stück ist eine Erinnerung an eine ganz alte Währungstradition. Wir rechnen ja im Dezimalsystem, 1, 10, 100. Bloß bei den Münzen haben wir Zwischenschritte. 1 Euro, 2 Euro, 1 Cent, 2 Cent. Luther sagt da, das ist ein Heller. Den kennen wir aus dem Lied, ne? Ein Heller und ein Batzen. Was ist ein Heller? Ein Heller war ursprünglich mal sogar eine wertvolle Silbermünze, die dann im Lauf der Zeit immer weniger wurde, bis sie eben die zweitkleinste Währungseinheit war. Und sie heißt deswegen Heller, weil sie ursprünglich in Schwäbisch Hall geprägt wurde. Und ganz bekannt war über viele Jahre der händische Heller. Also in Schwäbisch Hall geprägte kleine Münze, auf der eine Hand zu sehen war. Die Währungen gab es bloß nicht zur Zeit Jesu. Also welche Währungen hat der Luther da dann versucht zu ersetzen? Kommen wir also, weil das heute keine Predigt, sondern eine historische Vorlesung ist, zum römischen Münzsystem. Wer einen Aureus hatte, war ein reicher Mann, und hatte für ein Jahr ausgesorgt im ganzen Römischen Reich. Ein Aureus gab, und der war aus Gold, 25 Denare. Also 25 Silberdenare waren ein Aureus. Ein Denar machte 4 Sesterzen. Die waren aus Messing. Ein Sesterz machte 2 Dupondien, sind später dann die Dublonen draus entstanden. Und ein Dupondius machte 2 Asse, jetzt sind wir schon bei den Kupfermünzen. Ein Ass 2 Semis, ein Semi 2 Quadranten und ein Quadrant 2 Lepta. Also, im Originaltext, griechischen Text, wirft die Witwe zwei Lepta ein. Und im griechischen Text heißt es, diese zwei Lepta entsprechen einem Quadrantes. Das ist die griechische Adaption des Wortes Quadrant. Also, winzigste Münze, umgerechnet vom Münzsystem her, hat die Witwe 2 Cent eingeworfen. Rechnen wir es um in Kaufkraft. Zum damaligen Zeitpunkt war der übliche Tageslohn für einen Tagelöhner 1 Denar. Und 2 Lepta oder 1 Quadrantes, 2 Schärflein oder 1 Heller, entspricht also 1/64 eines Tageslohns. Wir rechnen um in Euro. Bei Mindestlohn 12,50 Euro kommen wir auf einen Tagelohn von 100 Euro. 1/64 davon sind 1,56 Euro. Das ist so der Hinweis für den Klingelbeutel nachher. Hat sie jetzt 1,56 eingelegt? Oder 2 Cent? Nach damaliger Währungsrechnung oder nach heutiger Kaufkraftrechnung? Es ist erschreckend, dass das alles war, was diese arme Frau besaß. Und wir erinnern uns, Jesus sitzt in seiner Beobachterposition und jetzt verteilt er die Haltungsnoten. Er ruft seine Jünger zu sich und sagt, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Markus hat vorhin von der Masse, von der Menge der Menschen gesprochen, darunter viele Reiche, die etwas in das Schatzhaus gebracht haben. Wie viel mehr mag das gewesen sein, als diese 2 Lepta, diese 2 Schärflein? Und dann kommt Jesus und sagt, die 2 Cento, die sind mehr wert als die 50-Euro-Scheine, die 100-Euro-Scheine oder die Goldbarren, die dort niedergelegt wurden. Begeben wir uns in verschiedene Schuhe. Was sagt der Finanzfachmann? Unlogisch. Völlig unlogisch, was der da erzählt. 50 Euro oder vielleicht sogar 1 Aureus, das ist doch viel mehr als 2 Lepta. Von 2 Lepta kann ich mir nichts kaufen oder fast nichts. Aber von 1 Aureus, den der Herr dort hinten hingebracht hat, da kann ja ein Mensch gemütlich ein ganzes Jahr davon leben. Jesus, mathematisch gesehen, bist du auf dem Holzweg. Wir können es auch mit dem relativen Wert sehen. 1 Aureus ist für einen Reichen vielleicht relativ wenig. Und 2 Cent für einen Armen gewaltig viel. In dem Moment, wo ich also das Geld nicht absolut betrachte, so die Zahlen im Konto oder der Haufen, der da irgendwo liegt, sondern es in Beziehung zu einem Menschen setze, bekommt es eine ganz andere Wertigkeit. Wer viel hat, kann viel geben. Wer wenig hat, gibt weniger. Aber dieses Wenige ist manchmal viel mehr relativ bewertet als das Viele. Und dann kommt noch der ideelle Wert dazu. Wofür wird was verwendet? kommt's auf die paar Cent an im großen Jerusalemer Tempelschatz, diese 2 Lepta? Machen die irgendetwas am Gewicht aus? Oder kann man die vernachlässigen? Sind die einzelnen Centstücke, auf denen ich manchmal sitze im Geldbeutel, nur eine Druckstellerzeugung oder sind sie tatsächlich wichtig? Je nach Wertbetrachtung. Jesus erklärt's. Warum hat sie mehr hineingelegt als all die anderen? Weil die haben nur von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese hat in ihrer armen Situation ihre ganze Habe eingelegt. Luther hat übersetzt, alles, was sie zum Leben hatte. Aber die Übersetzung ist zu schwach. Im griechischen Text steht am Ende dieses Satzes, holon ton bion. Sie hat ihr ganzes Leben in den Tempel gebracht. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Hat sie ihren Lebensunterhalt hingebracht, dann ist es ein großzügiger Akt, wo man sagt, na, Gottvertrauen ist da, aber ein bisschen Vernunft wäre praktisch gewesen, was zurückbehalten, damit man sich auch noch was zu essen kaufen kann. Wenn es nur um den Lebensunterhalt geht. Aber es steht eben drin, sie hat ihre ganze Habe eingelegt, ihr ganzes Leben. Und sie hat es nicht irgendwo deponiert bei irgendjemandem, sondern sie hat es in die Schatzkammer des Tempels gebracht. Und dann bekommt diese Schatzkammer auf diesem Hintergrund nochmal eine andere Bedeutung. Das ist nicht der Raum, in dem der Tempelschatz aufbewahrt wird, in dem Geld gesammelt wird zum Erhalt des Tempels und für andere Aufgaben, sondern in diesem Zusammenhang steht der Schatz des Tempels für Gott selber. Sie kennen ja die Geschichte, wo die Wikinger in England eingefallen sind und an der Küste ein Kloster überfallen haben, weil sie gehört hatten, dass diese Klöster unermessliche Schätze gebunkert hätten. Dieses erste Kloster, das da so überfallen wurde, damals in England um 800 herum, war das Kloster Lindisfarne. Und die Wikinger kamen rein, haben die Mönche unter Druck gesetzt, sie sollten den Kirchenschatz rausrücken, und freilich standen auf dem Altar ein paar Messingleuchter und ein Holzkreuz. Und freilich gab es ein kleines Sakramentshäuschen mit den Hostien drin. Und die Wikinger konnten es nicht glauben. Sie haben das ganze Kloster durchsucht, kein weiteres Gold gefunden. Obwohl ihnen der Abt des Klosters immer gesagt hat, der Schatz der Kirche ist zweiteilig. Der größte Schatz ist der, der dort im Sakramentshäuschen wohnt, in den Hostien. Und der zweite Teil dieses Schatzes, das sind wir Menschen, die Gott dienen wollen. Ihr ganzes Leben hat sie in den Gotteskasten, in den Tempel gebracht. Und das ist dann auch zu einer Glaubensaussage geworden. Sie hat ihr ganzes Leben in die Hände Gottes gelegt. Vielleicht, weil sie gelernt hat, dass auf die Welt kein Verlass ist. Du kannst planen, du kannst machen, du kannst Kinder großziehen, kannst deine Altersversorgung sichern. Es kann aus welchen Gründen auch immer alles den Bach runtergehen. Und die einzig verlässliche Größe, die diese Welt schon von Anbeginn begleitet, ist der himmlische Vater. Und ich vermute schwer, dass genau diese Erkenntnis die arme, alte Witwe dazu gebracht hat, auch den letzten irdischen Besitz ihres Lebens in Gottes Hände zu legen. Wie lange habe ich jetzt über diese drei kurzen Verse geredet? Wenn man oberflächlich draufschaut, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist in 2 Minuten vorbei. Geht man mal tiefer, dauert es 20. Ist ja fast wie beim Währungssystem, dezimal, verzehnfacht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.